Herzlich danken, Herr, diesen Zuspruch, der uns auch im Wort immer wieder begegnet, dass wir unsere Sorgen nicht herumschleppen, nicht ausdenken, nicht aus den Sorgen heraus Leben kalkulieren und berechnen und Zukunft einordnen, dass die Sorgen nicht zur Basis werden für das Morgen. Herr Jesus, das hast du ja schon deinen Jüngern gesagt. Lass doch dem Morgen seine eigenen Sorgen. Jetzt, heute lebt mit mir. Und der Apostel Paulus hat uns ja gesagt, alle eure Anliegen lasset kund werden mit Danksagung vor dem Herrn. Herr Jesus, das wollen wir immer wieder praktizieren. Wie schnell sitzen wir wieder drin in diesen Löchern und sehen dann nur noch diese Probleme. Herr Jesus, danke, dass du uns dazu jetzt auch ermutigt hast. Und segne auch jetzt noch den Dienst, den wir hören dürfen. Amen.
Amen. So, liebes Häuflein der Getreuen.
Danke für die Auszeichnung.
Ja. Es gibt eben auch äußere Zwänge, Sachzwänge, Beruf, die so einen Montag anders gestalten lassen. Aber es ist schon wichtig, dass wir daran denken, ob zwei oder drei oder eben auch Hunderte. Es geht nicht um die Zahl, sondern es geht um die, die innerlich in der Gemeinschaft mit dem Herrn im Einssein das praktizieren, was wir gehört haben. Ich lese aus Philipper 4 zunächst zu meiner Thematik ein mutmachendes Wort, eine Ermunterung. Es ist eine bekannte Stelle aus dem Philipperbrief, Philipper Kapitel 4, 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn, wenn es euch gut geht. Ne, das steht ja gar nicht da, sondern alle Wege. Oder immer da. Wiederum sage ich euch, freut euch. Eure Lindigkeit oder Milde lasset bekannt werden allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung bekannt werden vor Gott. Und der Friede Gottes, der allen Denksinn übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken wie in einer Feste bewahren in Christo Jesu. Und das brauchen wir, wenn wir von der Höhe wieder hinabgehen in die Praxis des Alltagslebens. Ich habe das schon mal hier erwähnt, ich war auf einer Lehrerkonferenz und da sagte ein Bruder, ach ja, jetzt geht's wieder hinab in den grauen Alltag. Und der Leiter sagte, dir geschehe nach deinem Glauben. Die Frage des Standpunktes und der Blickrichtung. Und wenn wir heute Morgen, liebe Brüder und Schwestern, nun das Thema haben, der Gläubige in der Gesellschaft, ist das natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich muss also, wie wir Pädagogen immer sagen, didaktisch reduzieren. Das ist beim Thema wichtig. Ich werde zunächst etwas sagen über den gläubigen Menschen im Spannungsfeld zweier Wirklichkeiten. Oder wie es Luther ja gesagt hat, es geht um zwei Reiche, denen wir angehören. Das ist das diesseitige, das gesellschaftlich-politische. Und das ist aber vor allen Dingen entscheidend, das Reich Gottes im umfassenden Sinne. Dann werde ich aus dieser Thematik herausgreifen, so exemplarisch, beispielhaft aufzeigen, wie der Gläubige in Familie und Beruf sich zu bewähren hat. Ich werde den Beruf nur kurz ansprechen, denn der größte Teil derer, die heute hier sitzen, sind wohl schon im Ruhestand, einige wenige noch, die im Beruf Verantwortung haben. Und dann den umfassenderen gesellschaftlich-politischen Aspekt. Auch da das Entscheidende, was wir immer wieder zu beachten haben. Ich denke, dass wir da einiges mitbekommen, was typisch ist und was uns weiterleiten kann. Zunächst also etwas zu diesem Spannungsfeld. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nicht beachten, es steht geschrieben, sowohl als auch gewisse Spannungen ertragen, dann werden wir einseitig und lösen ein von Gott gewolltes Spannungsfeld auf und driften ab in eine Richtung, die nachher in die Isolation führt. Und das ist genau dieses Problem, was wir nochmal beachten wollen. Nur der Neugeborene, der aus Gott gezeugte, der, der neues Leben hat, kennt das Spannungsfeld überhaupt. Der Ungläubige, der Nicht-Wiedergeborene, ist ja nur von dieser Welt, von diesem Kosmos. Und er kennt ausschließlich nur diese natürliche Welt, die er mit den fünf Sinnen aufnimmt. Und das ist für ihn letztendlich gültige Wirklichkeit. Und der größte Teil lebt heute im Atheismus. Und dann ist eben Schluss, ne? Und wenn Dorothea Sölle sagt, ein Christ kann auch Atheist sein, dann kann man sich ja doch fragen, also da stimmt was nicht. Schon von der Logik her nicht. Also entschuldigt, da muss ich immer aufpassen, wenn ich an so ein Problem komme, dass die Menschen, die sich da noch Wissenschaftler nennen, denn das wollen die Theologen ja sein, nicht?
So, ich bin pensioniert.
Ja. 65, ja. So unlogisch ist aber nicht die einzige, sondern wie viele produzieren so einen Unsinn. Die Gefahr besteht aber heute am Ende dieses Äons, dass der Mensch, der nur im Diesseitigen angeblich verwurzelt ist, diese Dimension zu sprengen versucht und mit okkulten, spiritistischen, satanistischen Methoden versucht, den Schleier, den Gott zunächst gelegt hat, zu durchbrechen. Nur wenn Gott uns durch den Glauben, wie wir das ja wissen, hineinversetzt hat, dorthin, wir haben das schon oft besprochen, wo es in Kolosser 3 droben heißt, wo unser Leben verborgen mit Christus in Gott ist, dann vermögen wir klar zu sehen. Im weiteren Sinne dürfen wir also wissen, Gottes Reich, auch Paulus spricht davon, er spricht auch von Basileia. Aber die Gemeinde hat darin eine besondere Funktion. Nur da wird uns die herrliche Perspektive deutlich und gibt es die gottgewollten Prioritäten. Wenn nach Philipper 3, ich habe das gestern Abend schon auch angesprochen, unser Politoma dort droben ist, also nicht hier auf dieser Erde, nicht in diesem Kosmos, dann müssen wir auch die Prioritäten richtig sehen. Und da, liebe Brüder, gibt es eben oft eine Verschiebung dieser Relation. Es gibt also so super fromme Gläubige, die eben nur, entschuldigt, wenn ich das mal so hart sage, ja, diese Perspektive haben und vergessen, dass sie noch mitten in dieser Welt stehen. Meine Nichte hat mal gesagt, da gibt es solche Leute, die schweben immer ein paar Meter über dem Boden.
Können Sie schon sagen, unsere Aufgaben sind ausschließlich in den Überhimmeln?
Da ist unsere eigentliche Position, von der aus wir alles, ich werde das nachher nochmal konkretisieren, ja, sowohl in Familie als auch in Gesellschaft zu sehen haben. Wir können uns nicht total herausziehen, das war der andere Fehler etwa im Mittelalter, wo dann Mönche, Nonnen diese Welt verlassen haben und sich hinter die Klostermauern zurückgezogen haben. Aber da war die Welt genauso drin, wenn sie im Herzen ist. Da sind ja auch schaurige Dinge dabei herausgekommen, dass das mit dem Zölibat gar nicht so war. Nicht? Wenn man also einseitig diese hier von mir skizzierten Momente als Prinzip wählt und vergisst sowohl als auch, dann kommen wir irgendwo in Schleudern. Wir müssen immer wieder registrieren, dass der gefallene Mensch noch unter der Herrschaft des Fürsten und Gottes dieser Welt steht. Und nur wer versetzt ist nach Kolosser 1, aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, der hat einen anderen Herrn, wird andere Prioritäten gesetzt bekommen und hat eine andere Perspektive. Aber ich kann doch dann, wenn es um Probleme geht, um Fehler, selbst versagen, nicht wie es mal jemand vor Gericht getan hat, sagen, tja, das war nun da in der schlimmen Geschichte, das war mein alter Mensch. Dann hat der Richter gesagt, dann wollen wir den alten Menschen auch mal einsperren.
Und der Neue kann inzwischen spazieren gehen.
Der Neue, das fehlt noch, ne? Wir müssen immer wieder sehen, die Menschen, mit denen wir es ständig zu tun haben, auch in der Familie, wenn sie noch geistlich tot sind, gehören sie nur einerseits der diesseitigen Welt an und dem Reich der Finsternis. Das ist eine nicht von mir jetzt vorgegebene Version, sondern das steht in Kolosser 1 und an so vielen Stellen drin. Und ich darf hier sagen, weshalb oft das Dilemma in den hiesigen, auch evangelikalen Kreisen deutlich wird. Man nimmt nicht mehr auch Satan und seinen Herrschaftsbereich wirklich ernst. Ich glaube nicht daran, aber ich rechne damit, weil Paulus auch damit rechnet, sonst gäbe es ja nicht Epheser Kapitel 6, seid stark im Herrn, der Macht und Kraft seiner Stärke. Weshalb denn? Weil unser Kampf eben nicht, und liebe Brüder und Schwestern, das ist jetzt eine entscheidende Aussage, wieder Fleisch und Blut ist. Wenn wir in der Familie Probleme haben mit nicht erlösten, ja mit oft gottfeindlichen Menschen, das gibt es doch, im Beruf oder irgendwo in der Gesellschaft, müssen wir wissen, es ist nicht vordergründig der Mensch da mit Fleisch und Blut in der Kontroverse zu uns, sondern es geht letztlich um die geistlichen Kämpfe. Das habe ich während meiner Berufszeit immer wieder erlebt. Wir haben es am Tisch schon angesprochen. Wenn ich die Referendare in meinem Seminar, die Absolventen der Universitäten bekam, die linksorientierten, die wollten die ganze Gesellschaft mein Seminar umkrempeln. Wenn ich frontal gegen die angegangen wäre, hätte es ständig Konflikte auf einer Ebene gegeben, die ich als Gläubiger so gar nicht hätte vertreten müssen. Ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht, darum zuerst Gebet. Das ist ja doch das, was Paulus uns auch mitgibt. Und nicht zuerst diskutieren, debattieren und Konfliktlösungsstrategien von der Psychologie übernehmen. Das kriegen wir ja alles. Ich musste mich damit auch auseinandersetzen. Wie lösen wir Konflikte? Nicht durch Aggression. Das ist ja heute in der Gesellschaft die am meisten praktizierte Methode, Konfliktlösung über Aggression. Die andere, die Regression, sich zurückziehen bis hin zu Drogen, ist auch da und nicht minder gefährlich. Und wir müssen eine andere Lösungsstrategie haben, auf die ich noch komme. Der neue Mensch in Christus hat eine andere Perspektive, eine andere Stellung. Was der erste Mensch nicht vollführen konnte, hat der zweite vollbracht. Der erste Adam nicht bewerkstelligen konnte, hat der letzte Christus bereits vorbereitet, dass wir in den Werken wandeln sollen, die nach Epheser 2, Vers 10 schon da sind, nicht nur im Sinne des Heils, sondern ganz konkret praktisch. Das ist doch eine wunderbare Hilfe, das zu wissen. Im Beruf, in der Familie. Die Gemeindesituation kann ich nicht ansprechen, das ist ja der vierte Bereich. Manfred Mössinger hat darauf hingewiesen. Die Werke sind bereitet und Gott bereitet uns vor. Dich da in deinem Altenheim. Mit den Spannungen und Problemen, wir haben darüber gesprochen. Mit vielen habe ich in diesen Tagen darüber gesprochen. Nehmt das mit, nicht ihr müsst primär diese Probleme lösen, die Spannungen auflösen, sondern Christus in euch. Durch das Erlösungswerk werden ja ganz neue Fakten nun geschaffen. Die alte Menschheit ist bereits mitgekreuzigt, aber das wird erst in Etappen, Äonen, Ökonomien sukzessive sichtbar, bis einmal sein werden. Alle in Gott, wie wir das von 1. Korinther 15, 28 her erfahren. Nur wir dürfen jetzt als Erstlingsschar, als Ekklesia in die Gotteskindschaft, ja die Sohnschaft, in dieses spezielle Verhältnis hineingenommen sein. Und darum müssen wir, ich sage es immer wieder, die göttlichen Ermahnungen und Ermunterungen, die in den Briefen sind, auch beachten. Jetzt geht es also heute um diese Transformation. Wenn wir also nur immer die Stellung sehen, die wir dort oben haben. Das ist das Wichtigste, das betone ich immer wieder. Und nicht auch bedenken, wie wir würdig wandeln gemäß dieser Stellung oder dieser Berufung. Dann klafft das irgendwo auseinander. Epheser 4, Vers 1. Es steht aber auch erst in dem vierten Kapitel des Epheserbriefs, nachdem in drei Kapiteln die wunderbare Stellung der Gemeinde in Christus dargestellt hat. Dann heißt es, wandelt würdig der Berufung. Die Prioritätenfolge muss klar sein. Ich wollte das nochmal bewusst voranstellen, liebe Brüder, damit wir nicht jetzt wieder auf einer unteren Ebene, wenn es um die Stellung des Gläubigen in Familie, Beruf, in der Gesellschaft geht, horizontal argumentieren, reflektieren und versuchen, da nun die Praxis fast mit den gleichen Methoden wie die übrigen zu bewältigen. Nein, wir haben eine ganz andere Möglichkeit. Darum möchte ich zunächst zu diesem Bereich Familie, Beruf etwas sagen. Ich kann es auch nur in der Kürze der Zeit, weil ich den gesamtgesellschaftlich-politischen Bereich auch noch einbeziehen möchte. Ich will mal einige Symptome nennen, wie sie sich uns heute darstellen in der Familie. Leider ist aufgrund der materialistischen Einstellung die Ehe, die Familie nur eine Konsum- oder Arbeitsgemeinschaft. Oder in dem ganz kritischen Bereich, wo es um diesen Paragraphen 218 geht. Hunderttausende von Schwangerschaftsabbrüchen in unserem Lande. Schreit nicht das Blut? Auch genehm. Und wir stehen doch mittendrin und bis in Familien hinein ist diese Problematik auch hier und dort vorhanden. Die hohe Scheidungsrate, wie sie noch nie in unserer Gesellschaft da war, das gerade in der westlichen Welt, da wo das Evangelium Jahrhunderte verkündigt wurde. Und wir merken, wie hohl das alles war, weil nicht neues Leben gezeugt wurde, sondern auch hier unser Raum christianisiert wurde. Und ist das nicht nach der Aussage des Apostels Paulus, 2. Timotheus 3, die Situation, Menschen, die da haben, den Schein der Frömmigkeit, der Gottseligkeit, aber die eigentliche Kraft verleugnen sie. Flucht der Kinder aus dem Elternhaus. Es ist nicht nur das übliche Generationenproblem, was sich heute zuspitzt. Ich erlebe das in der eigenen Familie. Und die meisten, ich habe viele Gespräche gehabt, haben das auch immer wieder mit Kindern durchleben müssen. Den Eltern ungehorsam heißt es doch da in 2. Timotheus Kapitel 3, das ist heute in der Ausreife zu einer harten, massiven Konfrontation gekommen. Die Ablösung gab es immer mit Problemen und Schwierigkeiten. Aber da stehen wir, wie gehen wir damit um? Der Materialismus, der heute eben auch gläubige Ehen dazu bringt, bitte, ich will das jetzt nicht negativ abwerten sagen, sondern nur feststellen, Eltern als Doppelverdiener und dann haben wir die sogenannten Schlüsselkinder. Meine Tochter, die an einer evangelikalen Bekenntnisschule tätig ist, registriert das selbst da, wo ein Drittel der Eltern gläubige Leute sind. Da kommt eines Tages einer zu ihr, euch das vor an dieser Schule. Frau Heinemann, entschuldigen Sie, ich muss erst mal, ehe Sie anfangen, raus und dem einen da eins in die Fresse schlagen. Bekenntnisschule. Ja. Sie telefoniert oft mit mir, die ist alleinstehend und die geht den Weg, auch heilsgeschichtlich so im Glauben. Es ist schön, aber manchmal sagt sie, die Spannungen nehmen selbst an so einer Schule heute zu. Das wissen Sie ja sicher aus der Presse oder von Pädagogen. So wie ich mal angefangen habe mit 50 Kindern in der Schule, das ging heute überhaupt nicht mehr. Und mit der Hälfte der Schülerzahl haben die Lehrer heute noch mehr Probleme. Fast haben wir amerikanische Zustände, wie Kinder sich drangsalieren, den anderen massiv unter Druck stellen, wenn du nicht morgen 3 Mark mitbringst, dann schlagen wir dich zusammen und weh sagst du was. Und das ist noch glimpflich. Das sind alles Dinge, die sich heute darstellen, in der Familie zu Problemen werden. Und Schuld daran ist unsere heutige Gesellschaft mit dem pluralen Anspruch. Jeder kann doch im Grunde denken, tun und lassen, was er will, wenn er im Rahmen der Gesetze einigermaßen bleibt. Aber wirkliche Werte und Normen, wie sie früher da waren, sind tabu. Wenn die SPD in ihrem Programm hat, familiale Gruppen können wir der Ehe gleichsetzen. Wussten Sie das, ja? Dann ist das, was wir heute in den Diskussionen um die Familien erleben, einfach nur der nächste Schritt. Das geht ja in alle Kreise, Parteien, auch Gemeinden hinein, wie die Ehe als eigentliche Zelle von Gott gewollt, als Institution, die eine Gesellschaft trägt, in einem Volk gesund sein soll, zerfällt. Ich wollte nur mal so ein paar Konfliktmomente nennen. Ja, ihr hattet vergessen, dass wir schon um 9:30 anfangen, ihr lieben Brüder. Macht aber nichts. Wir müssen die Symptome für den Niedergang in unserer Gesellschaft, in der Familie und im weiteren Bereich sehen. Was alle Institutionen bei uns in der Bundesrepublik anlangen. Nicht mehr die tradierten Normen und Werte werden hochgeachtet, sondern der sogenannte Zeitgeist diktiert. Die Politiker machen ständig Konzessionen an die Massen, Wahlgeschenke. Es werden Dinge versprochen, die sie uns ja gar nicht in Aussicht stellen könnten, weil das Utopien sind, es ist nicht zu realisieren. Die Emanzipationsfrage, schon seit einem Jahrhundert schwelend, wird immer mehr auf die Spitze getrieben und findet in der Theologie, ja in der feministischen Theologie, einen traurigen Höhepunkt. Ich war jetzt in meiner früheren Heimat und habe dann mit meinem Nachfolger gesprochen, der sagt, was sie auch jetzt dort in dem Studienseminar tut, extra hat man eine Frauenbeauftragte ins staatliche Schulamt gesetzt, die sich um diese Fragen kümmert, völlig freigestellt vom Dienst, nur Probleme der Frauen, die als Lehrerin tätig sind, werden hier behandelt. In der Theologie, ich darf das nochmal mit einschalten, gibt es ja doch diese kuriosen Auffassungen, die wir erlebt haben, etwa bei Elga Sorge oder dieser Feministin in Stuttgart, Voss, Jutta Voss, ja, nicht? Das ist die Spitze, aber im Grunde ist die Basis vieler feministischen Theologen und Theologinnen mitverantwortlich für diese Entwicklung. Und wenn schon in der Grundschule teilweise gefordert wurde, bei uns in Hessen vor Jahrzehnten, Erziehung zur Kritikfähigkeit in der Grundschule, dass selbst die Kinder immer wieder ihre Eltern hinterfragen sollten, bis hin zum Ungehorsam, dann haben wir ja heute bereits die Ergebnisse dieser Erziehung. Und man kuriert nur an den Symptomen. Und da sind wir nun hineingestellt. Und prägt nicht oft das, was gesellschaftskritisch vorgegeben wird, auch die gläubigen Familien. Das angepasst werden ist das Problem. Ich habe gestern Abend ja darauf hingewiesen, ehe es zu dem totalen Abfall kommt, muss eine falsche Toleranz da sein und falsche Kompromisse werden geschlossen. Sagen Sie doch nochmal in auch evangelikalen Gemeinden und Gemeinschaften etwas zur Stellung von Mann und Frau nach Epheser Kapitel 5. Ich habe das bei uns im Brüderbund in der Gemeinschaft, wo ich stehe, ich bin auch mit dem verantwortlichen Kreis, einmal gesagt, als es da auch bei der Wahl um dieses Gremium um Vorschläge ging, wir müssen Frauen da reinbringen. Die Stellung der Frau unter den Perspektiven der Bibel wird nicht mehr ernst genommen. Allerdings sind oft die Männer schuld, ich darf das in diesem Zusammenhang kurz ansprechen, von Epheser 5 her, wenn sie nur von der Frau Unterordnung verlangen und nicht bedenken, dass der Mann seine Frau zu lieben hat, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann wird es problematisch. Was habe ich Brüder kennengelernt, die Despoten wurden? Wir haben einmal bei uns im Hauskreis über das Problem gesprochen. Und dann habe ich gesagt, liebe Männer und Brüder, stellt ihr euch mal nur unter dieses Wort, die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und die Frauen allerdings sollen untertan sein. Sofort merkte ich, dass Brüder immer wieder sagten, aber da steht doch, die Frauen müssen untertan sein. Ja. Und hier müssen wir sensibilisiert werden. Vom Heiligen Geist über das Wort, dass wir nicht nur eine Seite des Wortes für uns herausnehmen, aber nicht mehr den anderen in Liebe mit einbeziehen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Ich habe das gerade mit einem Bruder noch besprochen, im Blick auf andere Momente. Wenn ich nur die Wahrheit betone, steht geschrieben, kann ich fanatisch werden, kann ich eben zu einem Diktator werden. Aber wenn ich die sogenannte Liebe ohne die Wahrheit sehe, dann werde ich sentimental, kann ich ein Schwärmer werden, schließlich werden Utopien los. Sicher ist es schwierig, wenn ein Partner ungläubig ist. Aber da gebe ich jetzt schon mit als Devise weniger predigen, sondern ausleben. Und wie ist das dann, wenn der Mann im Beruf nun die Probleme dauernd in die Familie hineinträgt? Ich weiß nicht, ob ihr diese nette Geschichte kennt. Da kommt ein Familienvater nach Hause, gestresst im Beruf von seinem Chef, sehr, sehr im Sinne des Verhältnisses, ich bin der Chef und da ist der Arbeitnehmer, dominiert, also unterdrückt. Er ist noch voller Frust und was er da so innerlich angesammelt hat, braucht jetzt ein Ventil. Er kommt nach Hause, die Frau hat den Tisch schön gedeckt und erwartet, dass sie nun mal mit ihm einige Dinge besprechen kann. Und der Mann macht die Frau fertig am Tisch. Die weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Kurze Zeit darauf kommen die Kinder. Die Mutter empfängt die Kinder und das, was sie empfangen hat, das lädt sie auch wieder ab. Die Kinder möchten gern das, was sie in der Schule erlebt haben, mit der Mutter besprechen. Und die Mutter empfängt die Kinder unfreundlich, vorwurfsvoll, sodass die Kinder gar nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht. Und schließlich, nach dem Essen, laden die Kinder ihren Frust ab. Die haben nämlich einen Hund, dass dieser arme Hund geprügelt wird. Also, eine hierarchische Ordnung im negativen Sinne. Es ist uns bekannt, liebe Brüder, ich darf es aber in diesem Zusammenhang sagen, die Lösung der Probleme, familiär, im Beruf, wo der Mann vielleicht einen kuriosen, egoistischen Chef hat, der seinen Unmut an den Untergebenen auslässt und so weiter. Die Lösung der Probleme liegt darin, dass wir die göttliche hierarchische Ordnung auch im Sinne gottgewollter Autoritäten beachten. Wir hatten das mal als Männer- und Brüdertag. Ich will es aber hier zum Abschluss dieses Momentes noch einmal artikulieren. Gott, der Vater und sein Sohn Jesus Christus lebten, solange auch der Herr hier auf dieser Erde war, in diesem Abhängigkeitsverhältnis. Der Sohn hat nur das getan, was er den Vater tun sah. Und er sagt, es ist mir eine Freude, den Willen Gottes zu tun. Er hat sich eben nicht verselbstständigt. Und wenn der Mann das Haupt der Familie sein will, wirklich geistliche Autorität haben will, dann muss er von dem Haupte des Christus wieder abhängig sein, der das Haupt des Leibes ist, und aber auch seine Hauptschaftsfunktion gegenüber dem Mann aus. Wer darin steht, bekommt auch Vollmacht und wird legitimiert. Denn nicht, was du sagst und aufgrund äußerer Autorität in Anspruch nimmst, weist dich als einen solchen aus, der Haupt ist, sondern das, was wesensmäßig von innen heraus geboren ist. Und das fehlt uns heute in der Gesellschaft. Leitbilder, Vorbilder, Nicht solche, die qua Amt mit Gesetzen regieren im Beamtenbereich oder irgendwo anders und damit die anderen als Abhängige oft abqualifizieren. Nein, diese Abhängigkeit ist das Entscheidende. Dann kann auch in der Liebe Christus, des Christus, der Mann mit seiner Frau entsprechend umgehen. Oder wir hatten hier ein Gespräch ohne Namensnennung und wir haben beide mit einem Bruder auch hier gesprochen. Ich weiß um die Eheverhältnisse. Die einfachsten Dinge werden nicht praktiziert. Da kann man hohe Erkenntnisse haben, aber der Frau mal einen Blumenstrauß mitzubringen und mal noch zu sagen, ich habe dich lieb, das passiert gar nicht mehr. Haben wir das als solche mit einer hohen Erkenntnis nicht mehr nötig? Ja. Aber wir sollten schon, das ist klar, ja, das, was wir immer wieder auch hören von dem Muster, dem Modell gesunder Worte, auch von der Lehre her sicher nehmen. Und wenn beides stimmig ist, ne, die herrliche Stellung, die Zielrichtung und aber auch die Praxisbewältigung, dann meine ich, wären wir solche, die würdig wandeln der Berufung. Und den Kindern gegenüber haben wir dann diese Position in göttlicher Autorität wahrzunehmen, aber auch uns immer wieder auf die Ebene der Kinder zu begeben. Nicht um sie da zu lassen, wo sie sind, sondern um sie geistlich zu fördern, um sie gottgemäß zu erziehen. Und ich denke, das ist auch das Schwierigste. Nicht nur Bibelworte den Betreffenden um die Ohren schlagen, sondern mit Leiden, mit Tragen, sich um die Probleme der heutigen Generation kümmern. Liebe Brüder, was heute passiert, ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Ahnung davon haben. Lassen Sie mal berichten von Enkelkindern, Kindern, was in der Schule passiert. Diese geheimen Miterzieher, die stärker pädagogisch wirken als das, was oft zu Hause passiert. Das, was über die Massenmedien an Informationen, an im weiteren Bereich, möchte ich sagen, Vergnügungsangeboten vermittelt wird, ist so destruktiv bis hin zu perversen, schaurigen Dingen, dass wir mal wissen müssen, was da eigentlich passiert. Der Schulpsychologe, mit dem ich zusammenarbeiten musste, berichtete mir, dass er sich tagelang um einen Jungen kümmerte, der zu Hause in unverantwortlicher Weise von den Eltern serviert eine Videokassette gesehen hatte mit kriminellen, perversen Inhalten, sodass der Junge nachts nicht mehr schlafen konnte. Und wie viele Eltern machen doch das, um sich ihrer pädagogischen Aufgabe zu entledigen, lassen die Kinder da vorm Fernseher sitzen. Stundenlang. Der Schnitt für Kinder ist bei 3 bis 4 Stunden pro Tag. Und dann wundern wir uns, wenn die Schüler morgens nicht mehr konzentriert im Unterricht da sitzen können. Sagt meine Tochter selbst auch. Sie sagte mir neulich, Vati, bis man da überhaupt zur eigentlichen Sache kommt, das bedarf erst etlicher Zeit, damit die Schüler überhaupt noch hinhören. Und wir leben in der Zeit der zunehmenden Visualisierung, auch in Verbindung mit den audiovisuellen Medien. Und es wird dahin kommen, das darf ich nochmal sagen, dass wahrscheinlich die Funktion des Pädagogen in der nächsten Zeit total geändert wird, indem die Computerisierung auch da hineingeht und ein unpersönliches Medium die Informationsvermittlung übernimmt. Dann ist keine Kommunikation mehr da. Nicht? Wenn jeder so ein Programm abrufen kann, lernt sicher im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, kann das durchaus sein. Programme könnten unterstützend wirken, aber wenn das ausschließlich die Kommunikationsform ist, dann werden Individualisten herausgeboren, die letztlich dann nachher auch von dem letzten Weltenherrscher programmiert werden und für seine Zwecke vermittelt werden. Und damit, ich konnte nur einiges andeuten, will ich den anderen Bereich noch ansprechen. Ich habe das schon hier und da getan, weil Familie, Schule, das nur im Kontext der Gesellschaft und der politischen Diskussion gesehen werden kann. weise nochmal darauf hin, dass unser eigentliches Bürgertum, unsere Politik oder andere übersetzen, unser Wandel dort droben ist. Also über dem Kosmos, unser Wesen soll also nicht mehr von diesem Kosmos primär sein, obwohl der alte Mensch noch dafür empfänglich ist. Aber je länger, je mehr soll der neue Mensch, der Geistesmensch, die Herrschaft über den alten gewinnen. Wenn wir natürlich mit allen fünf Sinnen immer wieder nur offen sind für das, was in dieser Welt angeboten wird, und wir mehr an Informationen aus diesem Kosmos gewinnen als vom Wort her, dann habe ich den Eindruck, sind wir in der Gefahr, über die falschen Kompromisse auch in die Abfallssituation hineinzugraben. Wie ist das nun? Wie können wir unsere Verantwortung in der hiesigen Gesellschaft denn wahrnehmen? Welche Aufgaben werden uns denn da gestellt? Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass es diese beiden unterschiedlichen Auffassungen ja gibt. Wir sind Heilige, Erlöste, Befreite und haben es nur noch ausschließlich mit der Herrlichkeitswelt zu tun. Primär stimme ich dem zu. Aber die Transformation eben in die Bereiche der Gesellschaft hinein, Familie und im weiteren Sinne dort, wo ich hingestellt werde mit meiner Nachbarschaft, Institutionen, die da am Ort sind, kann ich die denn völlig ausklammern? Ich bin der Meinung, das geht gar nicht. Hier ist unser Bewährungsfeld auch im Sinne einer Evangelisation und insofern gebe ich da dem Bruder Vogel wirklich recht, der sich darum kümmert und müht. Ich habe nur, bitte versteht's recht, an den Methoden einiges fragwürdig zu kennzeichnen. Und dabei bleibe ich, das sage ich dem lieben Bruder, ich habe mit ihm zusammen evangelisiert, wir haben zusammen auf der Straße bei uns in Korbach ein Interview gemacht. All das sind Formen und Möglichkeiten, hineinzuwirken. Und ich stand ja nun auch mitten im Beruf in unserer Gesellschaft drin. Ich habe mich nicht verweigert, in Kommissionen des Ministeriums mitzumachen. In Kommissionen des Kultusministeriums, wo es also um Bildungspläne ging, um Ausbildungspläne. Ich habe verantwortlich mitgemacht. Es gab allerdings auch Grenzen, wo ich es nicht mehr konnte. Da bin ich ausgestiegen. Aber was ich noch zu ändern in der Lage war, vor allen Dingen in meinem eigenen Seminar, habe ich praktiziert. Wenn wir zum Beispiel am Wochenende das Seminar in einer Jugendherberge zusammenbezogen hatten, meine Ausbilder und meine Referendare, und wir haben eine musische Veranstaltung gehabt, dann war das eine Sache auf dieser Ebene, die ich verantworten konnte. Ich habe allerdings dann auch in einer Morgenandacht einen Referendar gebeten, etwas vom christlichen Standpunkt zu sagen. Er hat es dann nicht so getan. Ich habe mich noch angehängt und ein Christuszeugnis eingebracht. Auf freiwilliger Basis waren 70% meines Seminars anwesend. Wir merken, hier gibt es Möglichkeiten, hineinzuwirken in unsere Gesellschaft. Das Problem ist nur, ob wir die Gesinnung Abrahams haben oder die Gesinnung Lots. Ein Lot, der ja hineinging, mitten in die Gesellschaft, ich würde sagen, der hat heute CDU-Politik betrieben. Er wäre allerdings dabei auch bald in die große Gefahr geraten, mit der Stadt umzukommen, wenn nicht der Abraham da gewesen wäre. Aber ist denn dem Abraham nun das, was in Sodom und Gomorra geschieht, völlig gleichgültig? Eben doch nicht. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn, und ich muss mich selber fragen, wir postulieren, also erwarten, wir sind als Herausgerufene, auch im Hinblick auf die Erwartung, nicht mehr unter dem Zorn. Wir kommen nicht in diese letzten Gerichte hinein, eindeutig. Wir können aber nicht sagen, nach uns die Sintflut. Wenn nicht unser Herz mit weint, wir müssen ja an unsere Kinder, Enkelkinder denken, die alle in diese schwierigen, kritischen Lagen hineinkommen. Was tun wir denn da? Ich bin der Meinung, dass wir gerade, weil wir die herrliche Stellung in Christus haben, von dort her die höchste Gewalt, Macht, Kraft, die Herrlichkeit und Liebe Gottes haben, um partiell, punktuell mit verändern zu helfen. Und ich bin auch der Meinung, wir haben gestern Abend ja nicht deutlich ausgesprochen, wer das Aufhaltende ist, dass die Gemeinde, solange sie auf dieser Erde ist, die größten Katastrophen noch aufhält. Wir sind nicht das Salz der Welt jetzt schon. Nicht das Licht in diesem Kosmos, das wird später kommen. Aber da, wo der Herr uns hingestellt hat, sollten wir unsere Aufgaben auch wahrnehmen. Seht ihr, in meiner Nachbarschaft wohnt ein Professor, ein ganz renommierter Mann, der in Stuttgart eine hohe Funktion hat, der in der Welt herumkommt, der verantwortlich ist für eine ganz bestimmte Technik im Bereich auch der neuen Energiemöglichkeiten, Energiegewinnung. Ein lieber Mensch. Ja, wenn nun der Zaun, der da zwischen unseren beiden Grundstücken ist, auch der Zaun im Sinne der Distanz wäre. Nein, wir sprechen oft über den Zaun und dann kann ich Ihnen ein Zeugnis geben, ich habe Sie eingeladen und die Frau ist so begierig, ich war früher mal in der ehemaligen DDR in Kontakten mit der Nachfolgeschaft von Zinzendorf. Ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen, wo sie dort konkret Kontakt hat und dann auf einmal ist sie aufgeschlossen. Sollen wir so etwas nicht wahrnehmen? Und ja, die Menschen müssen uns auch am Herzen liegen, auch wenn wir wissen, es kommt niemand zum Sohnesziehen, denn der Vater. Aber wir können schon auf der Ebene der Gottesfurcht etwas verändern und auch auf der Basis der Gebote. Das ist doch immer noch besser, als wenn es ins totale Chaos, in den Atheismus hineingeht. Ich denke, es gibt neben der Gemeindeherauswahl auch da noch Möglichkeiten. Denn seht mal, wenn die Gemeinde ihren Auftrag erfüllt hat, die Gerichte kommen, die Erstlingsschar aus Israel heraus gewählt wird und wenn eine große Schar aus der großen Drangsal kommt, dann ist doch das wie im Sinne einer Stafettenweitergabe. Das haben unsere Brüder ja auch gesagt. Die nächste Heilskörperschaft muss ja schon vorbereitet werden. Und da ist für mich entscheidend folgender Aspekt, wie wir in der Gesellschaft, in der Politik uns zu verhalten haben. Erstens, wir müssen eine gewisse Verantwortung mitsehen. Jeder muss selber entscheiden, ob er wählt oder nicht. Aber ich bin der Meinung, wir haben eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Es muss natürlich differenziert werden. Wir könnten jetzt ohne heilsgeschichtliche Perspektiven sagen, ja, ein Daniel, der hat ja eine ganz hohe Funktion in der Politik gehabt. Ein Josef. Aber das waren eben aus Israel herausgewählt besondere Typen, im Sinne des Typos, um diesen großen Gott in einer maroden Gesellschaft, in einem Staat mit Raubtiercharakter darzustellen. Selbst da ist das möglich. Und wie haben Daniel und die drei Brüder in Vollmacht bewiesen, dass sie sich nicht diesem despotischen, dämonischen Geist zu beugen hatten. Es geht zunächst um die Innenlinie. Also ich bin nicht der Meinung, wenn wir jetzt schon mal registrieren, bei einer Kodierung in Verbindung mit der Möglichkeit, bargeldlos den Zahlungsverkehr zu regeln, dass wir jetzt schon unsere Konten bei den Banken auflösen müssten. Ich war manchmal erschrocken, auch als ich bei mir einen Auszug bekam und da vorne feststellte bei einer bestimmten Nummer 666. Aber ich habe auch bei einem lieben Bruder, der zu mir in den Hauskreis kam, festgestellt, der kriegte nun mal das Nummerschild mit X666.
X mal 666.
Ist nicht unser Gott viel größer als die Zahlen? Es geht um das Prinzip. Wenn wir gestern gehört haben, nach dem ersten Gemeindegebet, dass unser Herr ja schon all die Mächte und Gewalten unter den Füßen hat, dann haben wir als Glieder des Leibes die gleiche Vollmacht und Funktion. Aber ich war so dankbar, Manfred, dass du das gestern Morgen konkretisiert hast, nicht in dem Sinne, dass wir jetzt demonstrieren und mit Fasten und Beten und Ringen ganze Regionen verändern wollen, das ist nicht unsere Aufgabe. Das geht sogar daneben. Und nicht nur dies, liebe Geschwister, das ist nicht nur eine falsche Methode, das kommt auf die Leute zurück. Wer sich im falschen Sinne mit diesen Mächten abgibt, die binden will, ohne Auftrag, der wird von diesen Mächten irgendwo vereinnahmt. Ich sage das mit wehem Herzen. In Amerika, gerade über der Stadt Los Angeles, hat man ja doch schon die Dämonenheere gebunden. Hat sich denn was verändert? Oder Berlin, in Verbindung mit dem Jesusmarsch. Nicht? Hier, der Geist der Nationalsozialisten, der SED, ist gebunden und auch dieses Stellvertretende dafür eintreten. So geht das doch nicht, auch in dem Marsch von Berlin nach Moskau. Weil hier Positionen, Methoden, die auf der Basis Israels eine Bedeutung haben, siehe Daniel und Josef, einfach übertragen werden auf die Jetztzeit. Bedenken wir nicht, dass der Herr Jesus sogar mal gesagt hat, ich bitte jetzt nicht für die Welt. Ha. Das steht auch geschrieben. Darum ist ein grenzüberschreitendes, dem Worte hinzufügen, genauso gefährlich wie hinter dem Wort zurückbleiben. Da steht ja am Schluss der Offenbarung. Wer hinzutut, der kommt in Gerichte. Das ist doch nicht einfach von der Hand zu weisen. Und wer wegnimmt vom Wort des Lebens, auf Sparflamme lebt, da kann Gott wegnehmen. Und darum meine Konkretion. Das, was wir sind, durch das Wesen des Christus in der Darstellung, redet lauter als das, was wir sagen. Das ist für mich eine praktische Devise. Ich kam als junger Mann, Anfang 30 war ich da, in ein Kollegium, das ich übernehmen musste. Da waren in dem Kollegium noch zwei Lehrer drin, die mich früher in der Grundschule unterrichtet hatten. Ja, wenn ich denen gleich fromm gekommen wäre. Ich habe in der Liebe, im Drunterbleiben ihnen erstmal dargestellt, dass eine gewisse Fachkompetenz da ist, aber dass ich sie so, wie sie sind, nehme und liebe. Die sind nachher seelsorgerlich zu mir gekommen, eine Frau. Dieses Darstellen ist etwas ganz Entscheidendes. Und ich könnte jetzt, meine Tochter ist jung verheiratet, da gibt es auch Probleme, ihr nicht sagen, wenn ich als Vater nicht auch immer wieder mich um sie gemüht hätte und sie hört. Es gibt ja Probleme in der Familie, in der Gesellschaft. Das, was wir sind, vom Wesen her, das soll prägen, gestalten, dass etwas transparent wird von dem, was Jesus Christus in uns auswirkt. Darum hat ja der Apostel Paulus doch in vielen Briefen immer wieder geschrieben, das müssen Normen sein, darauf achtet. Wer kann auch in der Gemeinde eine entsprechende Funktion übernehmen? Er sagt ganz eindeutig, wo es da bei dem in der Familie oder ansonsten im Beruf nicht stimmt, der kann keine entscheidende Aufgabe übernehmen. Das alles wird ja heute über Bord geworfen. Bitte, ich sage das in aller Demut und ich erlebe auch große Nöte und Spannungen bei meinen Kindern in deren Ehe mit. Und das hält mich immer demütig. Aber wir sollten dann, und das ist das Nächste, durch das auch, was wir tun, ganz konkret am Ort oder wo wir eine Aufgabe sehen, den Christus darstellen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn das Wort Gottes in unserem Leben Nummer eins ist, kann eine Auswirkung bis hinein in die Gesellschaft geschehen. Das ist bei Wesley passiert. Das ist in Amerika geschehen unter Moody und Finney. Wenn Erweckungen dort geschahen, hat es auch gesellschaftlich politische Veränderungen gegeben. Denken wir nur an das Problem der Sklavenbefreiung in der USA. Ich weiß von einer anderen Situation in Brasilien, da haben Missionare, evangelikale Missionare, in einem Ort, wo viele Slums waren, nachdem sie die Botschaft von Christus gebracht haben, die nun bekehrten Leute in Wohnungen gesetzt, die dann aber auch entsprechend in Stand gehalten blieben. Was die Regierung in Sozialprogrammen gemacht hat, Leute von den Slums auch in solche Sozialwohnungen hineingesetzt haben, und die sahen nachher aus, diese Häuser und Wohnungen, dass man die bald wieder hätte abreißen können. Damit wird ja klar, wenn ich das soziale Programm vor dem eigentlich Geistlichen bringe, dann ist die Mission auch verfehlt. Beides gehört doch zusammen. Und die Schwester Bertha Isselmann, mit der ich hier einen Dienst getan habe, die hat das ja ganz konkret praktiziert, wenn sie zu den Zigeunern ging, zu denen, die am Rand der Gesellschaft angesiedelt waren. Sie will einem das Wort Gottes bringen, steigt also da ein in so einen Wohnwagen, da liegt einer, und als der die sieht, ach, das ist die Fromme, zieht er die Decke über den Kopf, weg. Sie lässt nicht nach, geht in den nächsten Metzgerladen, holt so eine Wurst. Kommt wieder herein, der sieht sie, dann hält sie ihm diese Wurst vor die Nase. Da war er aber nicht wieder unter der Decke verschwunden. Und dann hat sie ihm auch das Evangelium bringen dürfen. Da meine ich, da könnten wir erfinderisch sein, wie wir in unserer Gesellschaft auch Menschen den Christus darstellen, durch unser Handeln. Dann auch durch das, was wir sagen. Ein Wort des Zeugnisses auf Christus hinweisen in unserer Gesellschaft ist entscheidend. Aber nicht so, dass wir das schematisch dauernd machen. Meinen, jetzt müssen wir jeden beackern. Ich habe nicht die Aufgabe wie der sogenannte Knopflochmissionar. Kennt ihr den, der jeden am Knopfloch gefallen? Bist du bekehrt? Bist du bekehrt? Der hat Erfolge gehabt. Wir dürfen da keinen kopieren. Und ich kann auch nicht wie die Schwester Isselmann es machen. Er hat uns das erzählt auf dem Bahnhof, damals als noch der Bahnhofsvorsteher rief, umsteigen in Richtung sowieso, also nicht wie heute über Lautsprecher, dann geht sie zu dem hin. Wenn Sie in den Himmel wollen, müssen Sie auch umsteigen. Wissen Sie wo? Und dann hat sie ihm die Botschaft von Christus verkündigt. Also das ist nicht zu kopieren. Jeder muss selber seine Aufgabe sehen. Und ich denke, jetzt kommt ein Punkt, der für mich das Entscheidendste ist. Am meisten Frucht wird gewonnen durch unser Leiden. Durch das Leiden. Der Jesus hat nicht durch seine Taten und gewaltigen Werke die Welt versöhnt, sondern er ist ins Kreuz hineingegangen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn es in den Familien, im Beruf oder sonst wo nicht stimmt, unser Zeugnis nicht ankommt, dass wir nicht bereit sind, den Kreuzesweg zu gehen. Dass wir uns doch selber irgendwo profilieren, uns darstellen wollen, unsere Auffassung vom Evangelium vermitteln wollen. Das, was wir meinen, das sei das Entscheidende, dem anderen überstülpen wollen. Von daher kommen doch die vielen Spannungen nöde. Aber durch Leiden, durch Drunterbleiben, indem wir den Kreuzesweg gehen, da kann der Herr aufschließen, dann wird er aber auch diejenigen gewinnen und zum Leib des Christus führen, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das müssen wir immer als Ziel sehen. Aber da ich das nicht weiß, darf ich das Evangelium jedem geben. Was nicht weiß, nämlich wer jetzt erwählt ist. Das kann ich doch nicht sagen. Der ist es, der nicht. Und darum darf ich nicht vorher die Auswahl treffen, sondern wenn ich das Wort gebracht habe und Entscheidungen gefallen sind, wird mir der Herr auch für die Betreffenden den Weg erschließen. Ich bin damit am Ende. Ich weiß, dass es nur punktuell, skizzenhaft geschehen konnte, weil das Thema sehr komplex ist. Wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, der liebe Bruder Otto wollte persönlich dazu auch etwas sagen, ein kurzes Zeugnis noch einfließen lassen. Das machen wir, wenn wir gebetet haben und ein Lied gesungen haben. Ich will fasse zusammen. Wenn wir die herrliche Stellung in Christus haben, wenn wir neue Menschen geworden sind, wenn der innere Mensch über den Äußeren die Herrschaft gewinnt, wenn der Geist über das Fleisch triumphiert, das ist ein Kampf des Glaubens, dann können wir da, wo der Herr uns in die Gesellschaft, in Familie, Beruf oder wo immer hingestellt hat, in seinen Werken wandeln, die Prioritäten werden klar gesetzt und dann können wir auch ein Zeuge unseres Herrn sein, durch das, was wir sind, durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen und auch durch das, was wir leiden. Amen.